Ich grüße euch auch herzlich, liebe Geschwister, zu dem Gottesdienst hier. Den Predigttext haben wir ja schon gehört. Dieses Ereignis wird übrigens in drei Evangelien berichtet. Matthäus, Lukas, Markus berichten davon und sehr übereinstimmend.
Das steht hier so nicht.
Okay. Ja, es war also ein Ereignis, was tiefen Eindruck hinterlassen hat bei den Jüngern und auch natürlich bei den Anwesenden. Ein Ereignis relativ zu Beginn von Jesu Wirksamkeit und trotzdem war er schon sehr bekannt. Das heißt ja, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten aus allen möglichen Orten, also es tut mir leid, ich rede hier eigentlich schon ziemlich laut. Hier ein Problem. Geht es jetzt besser? Also sie waren diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die theologische Elite Israels kam hier schon zusammen. Und sie waren in so einer Menge da, dass der Zugang zu dem Platz, wo Jesus stand, versperrt war. Sie wollten sich ein eigenes Bild von Jesus machen. Die Rede ging schon im ganzen Land umher, es gab schon etliche Wunder. Es gab schon Ereignisse, die wirklich die Runde machten. Zum Beispiel war er ja gerade zuvor in Nazareth, in seiner Heimatstadt, ich glaube, das habt ihr letzten Sonntag gehört, wo man sich so über ihn geärgert hat, dass er sich als Messias offenbarte, dass man ihn vom Felsen herunterstürzen wollte. Und er konnte aber dann einfach durch die Menge gehen und ging weg. Sie konnten ihm nichts anhaben. Diese Geschichten machten natürlich die Runde und die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten jetzt gucken, was ist das denn für einer? Es gab ja noch keine Medien, kein Internet, keine Zeitung, nichts. Man musste selbst hingehen, um sich schlau zu machen. Was sollen wir von diesem Jesus halten? Also das Haus war übervoll, in dem Jesus war und nun kommen diese vier Freunde, die ihren gelähmten Kumpel dazu Jesus bringen wollen. Sie kommen nicht ins Haus rein. Die machen auch keinen Platz. Sie wollen hören, was Jesus sagt. Sie wollen mitbekommen, was da drin passiert. Und die vier Freunde sagen, wir müssen unseren Kumpel zu Jesus bringen. Das ist der Einzige, der ihm helfen kann. Dem geht das so dreckig. Der wurde ja nicht versorgt damals durch soziale Einrichtungen. Der kam nicht in ein Heim, in ein Pflegeheim. Dem ging es dreckig. Nur Jesus kann ihm helfen. Unbedingt. Und sie steigen auf das Dach, decken die Ziegel ab. Genau über der Stelle, wo Jesus war. Und lassen ihren Freund ans Seil hinunter. Taucht genau vor Jesus auf. Die Freunde gucken durch das Loch oben runter und Jesus sieht ihren Glauben. Sie glauben. Er sieht nicht den Glauben des Gelähmten. Davon ist nicht die Rede. die Freunde glauben für ihren Freund. Er sieht ihren Glauben. Wie tief sieht Jesus? Ich denke, alle anderen haben das nicht gesehen, die da waren. Aber Jesus sieht das. Und er schaut auf den Gelähmten. Und jetzt geschieht etwas, was, glaube ich, sonst in keiner anderen Heilungsgeschichte vorkommt in der Bibel. Jesus heilt nicht sofort. Mein Sohn, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin überzeugt, dass der Mann noch mehr unter seinen Sünden litt als unter seiner Krankheit. Sonst hätte Jesus das nicht gesagt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und welche Liebe zu diesem Mann steckt in dem Wort mein Sohn? Warum hat der Gelähmte nicht geglaubt? Die Frage kann ich natürlich jetzt so nicht beantworten. Aber mir fiel eine Begebenheit ein, wo ich mal mit meiner Frau und einer anderen Frau in Sachen Gideons unterwegs war. Und wir statteten Arztpraxen mit Bibeln aus, wir boten den Arztpraxen Bibeln an. Und die Frauen kamen aus einer Arztpraxis raus und dann kam gerade ein Handwerker an, der auch in diese Arztpraxis wollte. Und sie wollten dann dem Handwerker auch eine Bibel schenken. Hatte der abgelehnt. Mit der Begründung, dass er so ein schlechter Mensch sei, dass das für ihn zu spät sei. Er kann nicht glauben, dass Gott ihn noch haben will. Und er ging dann ab in die Arztpraxis. Er hat die Bibel abgelehnt. Er konnte nicht glauben, dass Gott ihn noch lieb hat. Vielleicht war es mit dem Gelähmten ja auch so. Spricht einiges dafür, denn sonst hätte Jesus ihm die Sünden als allererstes nicht vergeben. Das bringt die Pharisäer und Schriftgelehrten auf die Palme. Sie sagen, wer ist dieser, dass er so eine Gotteslästerung ausspricht? Nur Gott kann Sünden vergeben. Die Pharisäer denken richtig. Das sind ja kluge Leute. Und vielleicht denkt unser Gelähmter auch so. Wer ist dieser, dass der sagt, dir sind deine Sünden vergeben? Jesus reagiert. Auch hier sieht er wieder tiefer. Er sieht, was die in ihren Herzen denken. Wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Wer ist es? Und die Frage taucht natürlich auch auf, wenn es in der Bibel heißt, sie denken in ihren Herzen. Denken wir mit unseren Herzen? Das Denken ist doch da oben im Kopf. Aber Jesus sagt, unsere Gedanken kommen aus dem Herzen. Unser Verstand wird von unseren Emotionen, von unserem Herzen gesteuert. Ja, da ist die Triebkraft für unsere Gedanken. Aber Jesus appelliert jetzt an ihren Verstand. Und er sagt, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus? Was ist leichter? Was fällt euch leichter? Anscheinend kommt keine Antwort, denn beides können sie nicht. Jesus könnte die Frage beantworten. Für mich ist es leichter zu sagen, steh auf, die sind und geh nach Hause, als die sind deine Sünden vergeben. Denn für deine Sünden werde ich bezahlen müssen und wollen. Und ich tue es aus Liebe zu dir. Ich bezahle eure Sünden. Das Wort, deine Sünden sind dir vergeben, das ist für mich wesentlich schwerer, als zu sagen, steh auf, du bist gesund. Natürlich können wir Menschen sagen, deine Sünden sind dir vergeben, ich vergebe dir. Aber ob Gott sie wirklich vergibt, das kann nur er sagen. Jesus sah ja diese große Not unseres Gelähmten. Auch er sollte diese Gewissheit haben, dass seine Sünden vergeben sind. Darum sagt Jesus jetzt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Trage, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause, und dabei pries er Gott unaufhörlich. Stellt euch vor, der hat mir sogar meine Sünden vergeben, und ich weiß, die sind vergeben, denn dann hat er gesagt, steh auf, nimm dein Bett, er hat diese Macht, sein Wort hat diese Kraft, Sünden zu vergeben und zu heilen. Und Jesus offenbart sich doch auch gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten als der Mensch gewordene Gott. Denn sie sagen doch mit ihrem Verstand, niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus zeigt ihnen, ich beweise euch, dass ich Sünden vergeben kann. Ich habe diese Vollmacht. Und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Auch dieses Wort hat diese Schöpferkraft. Eigentlich müssten sie jetzt vor Jesus niederfallen und ihn anbeten als den menschgewordenen Gott, wenn der Verstand noch funktioniert hätte. Aber der Verstand wird ja vom Herzen gesteuert, habe ich gesagt. Oder sagt die Bibel. Und das Herz war nicht damit einverstanden. Alle Anwesenden gerieten in Furcht und Entsetzen und sie priesen Gott über das, was sie gesehen und gehört haben. Sie hatten begriffen, die Anwesenden, dass hier Gott am Wirken war. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, nein, sie nicht. Sie blieben weiter kritisch beobachtend. Denn kaum haben sie das Haus verlassen und Jesus geht mit den Zöllnern zusammen, isst mit ihnen, da murren sie schon wieder. Wie kann der sich mit den Sündern einlassen und mit denen zu Tisch sitzen? Das geht doch nicht. Doch. Jesus sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Dieser Jesus passte nicht in ihr Konzept, in ihr Korsett, was sie hatten von ihrem Messias. Dieser Jesus war ein Wanderprediger, arm, umgeben von Menschen, mit denen sie keinen Kontakt haben wollen. Ihr Herz blieb trotzig. So wie es in der Bibel heißt, unser Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding. Und die Freunde des Gelähmten, die zeigen uns, dass wir Menschen zu Jesus bringen, die nicht glauben können. Wir dürfen sie zu Jesus bringen. Und Jesus kann helfen aufgrund unseres Glaubens. Jesus hatte die Macht, Sünden zu vergeben vor seinem Kreuzestod. Er hatte noch gar nicht die Sünden bezahlt. Aber diese zeitliche Komponente spielt für Jesus keine Rolle. Spielt für Gott keine Rolle. Gott steht über der Zeit. Er hat die Zeit geschaffen. Er kann zum Beispiel in Jesaja, 700 Jahre vor Jesus, etwa, in der Vergangenheitsform von Jesu Tod schreiben. In der Vergangenheitsform, obwohl das erst 700 Jahre später ist. Er schreibt: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, als wir ihn sahen. Da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also mich beeindruckt das immer wieder, dass wir Gott das, was in der Zukunft geschehen wird, so hundertprozentig sicher eintritt, dass er davon reden kann, als wäre es in der Vergangenheit schon geschehen. Deswegen konnte Gott schon in der Vergangenheit unsere Schuld vergeben. Und er konnte auch diesem Gelähmten die Schuld erlassen. Und Jesus schaute diesen Gelähmten an. Mit liebenden Augen sage ich euch, mein Sohn, sagt er, für dich lasse ich mich bestrafen. Ich bezahle deine Schuld. Ich bezahle deine Schuld. Deine Sünden sind ausgelöscht, weil ich alles bezahle. Sie sind getilgt, als wäre es nie passiert. So eine gewaltige Macht hat Gottes Wort. Er kann schaffen. Er kann die Erde schaffen, er kann das Weltall schaffen, durch sein gewaltiges Wort ist alles erschaffen. Und er kann auch vernichten, er kann austilgen, auslöschen, so als wäre unser Leben heilig gewesen, als wäre nie eine Schuld in unserem Leben gewesen. So vollständig vergibt Gott unsere Schuld. Jesus bezahlte die Schuld für alle Menschen, auch für die, die vor ihm lebten. Und deswegen ist er auch hinabgestiegen in das Reich des Todes, um das Evangelium ihnen zu verkünden. Jesus, Gott in Menschengestalt. Auch wir können dieses Geheimnis mit unserem Verstand nicht fassen. Und das fordert Jesus auch gar nicht. Er fordert nur auf: Vertraut mir doch, glaubt mir doch. Das Wunder der Heilung des Gelähmten ist aus medizinischer Sicht nicht zu erklären. Wir wissen ja gar nicht, was die Ursache seiner Lähmung war. Aber was da sich in seinem Körper abgespielt hat, wissen wir nicht. Aber es spielte sich etwas ab. Was bei der Auferweckung des Lazarus nach 4 Tagen im Grab sich abgespielt haben muss, dass er wieder lebendig war. Die Mediziner haben vielleicht eine Ahnung davon. Aber ein Wort von Jesus bewirkt diese Verwandlung. dieses eine Wort hat auch heute noch Schöpferkraft. Es hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Es spielt für Gott keine Rolle, welche Krankheit jemand hat. Sein Wort ist stärker als jede Krankheit. Bei vielen Heilungen geschieht wirklich die Heilung nur durch Jesu Wort. Manchmal sagt er nur, ich will, dass du gesund wirst. Und es ist geschehen. Es ist dieselbe Kraft auch heute noch wirksam, die Himmel und Erde geschaffen hat. Und diese Kraft steckt auch in dem Wort, deine Sünden sind dir vergeben. Sie sind ausgelöscht. Sie sind vollständig ausgelöscht. Nicht mehr zu sehen. Nicht mehr herauszugraben. Und genauso schafft er auch einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da wird keine Rede mehr sein von unseren Sünden, von unserem Versagen. Da wird nur noch er. Nur noch er. Gelobt. Und wir lieben ihn. Und er liebt uns. Dass Jesus noch geopfert werden musste, das wusste der Gelähmte zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die anderen Umstehenden natürlich auch nicht. Aber ich denke, er ahnt, dass er dem lebendigen Gott begegnet ist. Und dass dieser Gott ihn durch und durch kennt. Sonst hätte er das nicht gesagt. Und diese Liebe spürte er, als er sagte, mein Sohn, welche Menschen lieben wir mehr als unsere eigenen Kinder? Genau das drückt Jesus doch aus mit der Anrede, mein Sohn. Es ist das Größte, was wir von Jesus erahnen können. Seine Liebe zu uns. Seine unauslöschbare Liebe zu uns. Lassen auch wir uns von Jesus sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bezahle, ich habe bezahlt, ich habe deine Strafe auf mich genommen, damit du frei bist. Er möchte, dass wir einmal Gottes Hausgenossen sind. Das steht heute übrigens als Wochenspruch in der Losung. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wen möchten wir denn in unserem Haus dabei haben? Nur diejenigen, die wir von Herzen lieben. Das möchte Gott. Er möchte uns in Ewigkeit bei sich haben. Amen.